1, 2, 3, oui. Tout le monde est là? Oui. Ja, wir sprechen jetzt Deutsch, stimmt, ja, ja. Sonst sprechen wir immer zu dritt Französisch. Jim ist auch, spricht auch fließend Französisch. Raoul kommt ja aus,
bien
aus
sûr. Frankreich.
Genau, wir sitzen doch wieder zu dritt heute. Ah, Wahnsinn, schön. Hat doch alles geklappt. Ja. Denn Jim hat noch den Flieger gekriegt und könnte nach Köln kommen.
Ein Glück.
Ja. Toll. Und genau, heute bringt Raoul ein sehr spannendes Thema mit. Raoul, worüber möchtest du heute quatschen?
Ja, also ich muss das ein bisschen erklären. Und zwar, ich habe den Arbeitstitel Sturm und Drang für diese Episode ausgesucht. Was steckt dahinter? Es geht darum, ich möchte gerne, ähnlich wie ich das schon bei der Doppelalbenfolge gemacht habe, ein bisschen strukturieren, kategorisieren, das mache ich ja sehr gerne. Und zwar zu gucken, dass wir uns gemeinsam in dieser Folge die großen KünstlerInnen anschauen, die es in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren geschafft haben, einen kreativen Lauf zu haben. Das heißt, über eine Zeitspanne X tatsächlich fünf Alben herauszubringen, die alle Meisterwerke sind. Das sind also Konsensalben, wo das Publikum oder die Rockkritiker oder ich sage, fantastisch, da hat jemand einen Lauf gehabt, eine kreative Schaffensphase. Oh, ich sehe eine Wortmeldung.
Ja. Wie kommst du auf fünf?
Ich komme deswegen auf fünf, weil bei vier würde die Sendung wahrscheinlich 5 Stunden schon dauern. Drei erst recht. Da gibt es doch schon viele Künstler, die das geschafft haben. Aber KünstlerInnen, die tatsächlich 5 Mega-Alben hintereinander rausgebracht haben. Gut, hier und da kam ein Live-Album dazwischen, das habe ich dann mal ein bisschen geschlabbert. Ne? Gibt es ganz, ganz wenige. Okay. Also zumindest nach meiner bescheidenen Meinung. Und die wollte ich euch gerne vorstellen und bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und wie es so üblich ist bei mir, ich fange immer mit den 50ern an und ich weiß nicht, Jim, wie du das siehst, Stefan und ich haben darüber auch schon mal in einigen Folgen gesprochen. Die 50er waren jetzt noch nicht unbedingt das Jahrzehnt bekannt für großartige Meisterwerke, Pop-Alben, also Jazz unbenommen, braucht man nicht drüber zu streiten, aber das ist hier kein Jazz-Forum, sondern Elvis Presley ist da groß geworden, aber die ganzen frühen Rock'n'Roll-Alben sind auch jetzt nicht unbedingt Alben, wo man denkt, in jeder gut sortierten Plattensammlung sollten die stehen. Da ich sehe da schon einen Fingerzeig, ja.
Da heule ich natürlich direkt auf.
Ja.
Also sagen wir mal so, Elvis Presley als der Katalysator, dann 55 mit den Sun Sessions, die ersten wichtigen Sachen gebracht. Aber man darf ja nie vergessen, dass das auf schwarzer Musik fußte. Und auch so Sachen wie Chuck Berry, das tut es mir immer in der Seele weh, wenn solche Leute dann so zu kurz kommen, ja, die eigentlich einen entscheidenderen Anteil an der Entwicklung des Rock'n'Roll hatten. Also da will ich zumindest mal gesagt haben.
Das ist ja, es ist ja gut, die Tür ist da hinten. Nein, das ist ja alles gut. Es geht mir, ich hätte auch Howling Wolf sagen können, unbenommen oder Muddy Waters oder so. Es geht mir nur darum, von einer Albumkultur zu sprechen, die ist erst so, wie wir sie heute auch kennen. Meiner Ansicht nach, du merkst ja, ich formuliere schon sehr vorsichtig, erst in den 60ern mehr entstanden. Wenn du mich jetzt so fragst, großer Albumkünstler der 50er, fällt uns der bei uns hier im Podcast schon oft genannte Frank Sinatra an. Wir haben, glaube ich, in The Wee Small Hours schon deutlich mal besprochen, was wohl, ne, du nix, Jim, ein Meisterwerk ist. Ja, aber hat der 5 Meisterwerke in den 50er Jahren hintereinander gemacht? Okay, du musst zumindest überlegen, ja. Ich versuche nur das ist mein spezielles eigenes Kriterium
für diese Episode. Okay, man braucht irgendwie, ne? Sonst explodiert die Sendung. Du hast jetzt diesen Rahmen gespannt.
Ich habe diesen Rahmen gespannt und deswegen skippe ich die 50er.
Unabhängig davon hast du ja recht, die Albumkultur, das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe das eben gar nicht richtig verstanden. Also ich war bei den Ursprüngen und natürlich gab es da Alben und es gab immer eine Diskrepanz, wie entsprechende Künstler wahrgenommen werden. Die großen Verkaufszahlen ergaben sich meist über weiße Künstler, aber jetzt, ihr habt neulich eine Sendung über das Ranking gemacht, über 500 wichtigste Platten oder wie auch immer. Da kommt man ja langsam ein bisschen zur Vernunft und schaufelt noch mal eine ganze gehörige Menge an wichtigen schwarzen Künstlern nach.
Ja,
und das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Ja, ganz bestimmt.
Kanye West zum Beispiel.
Mein Sohn hat mir übrigens danach gehässigerweise mitgeteilt, der heißt nicht Kanye West, sondern Kanye West. Das schreibt man als A aus. Insofern, also ich bin euch...
Ich dachte, das wäre der australische Akzent gewesen.
Sehr gut. Wir hätten gerne noch eine Flasche, ja, okay. Von dem gleichen, was wir eben hatten, ja. Und zwar, ich steige direkt ein in Medias Res. Und zwar ganz klar, wir kommen nicht vorbei, wenn man über einen Lauf spricht, einen Kreativlauf an Bob Dylan, ne? Wir sind keine beiden großen Bob Dylan-Fans.
Bach, Durchhänger zwischendurch, ne? So.
Nein, also ich rede Durchhänger, hier gibt's keine Durchhänger, hier steht alles. Also
du meinst fünf in der Reihe?
Ja, fünf in der Reihe. Und zwar ist das Freewheeling Bob Dylan, The Times They Are A-Changing, Another Side of Bob Dylan, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blond on Blond und John Wesley Harding könnte man auch noch dazu nehmen. Das sind insgesamt sieben Alben, die, ich glaube, durch die Rockkritik durchgehend als seinen Höhepunkt seines Schaffens gewertet werden. Also insofern ist er klar dabei. Dann habe ich natürlich noch mit sieben Alben, mit noch zwei Alben mehr, nämlich neun Alben, eine ganz großartige Künstlerin aus den 60ern. Da wird unser gemeinsamer Bekannter Goslin ganz intensiv mit dem Kopf schütteln, nämlich Jim, wer ist das?
Aretha Franklin,
genau. Bob Dylan hat diese sieben Alben zwischen 63 und 67 aufgenommen. Die Aretha Franklin Alben, die sind zwischen 67 und 72 entstanden. Ich will sie mal kurz nennen. Das ist natürlich I Never Loved a Man The Way I Love You. Wahrscheinlich ihr wichtigstes Album überhaupt. Dann haben wir noch Aretha Arrives, Lady Soul, Aretha Now, Soul 69, The Girl Is In Love With You, Spirit In The Dark, Young, Gifted and Black und wahrscheinlich das Überalbum Amazing Grace. Mhm. Ja, ein Doppelalbum.
Ich will mich nicht unbeliebt machen. Für mich sind schon die frühen Sachen von ihr besonders gut. Aber da war sie noch nicht so durcharrangiert. Also die Stimme war immer toll. Aber wie gesagt, es gibt auch bei den ganz ersten Platten schon richtig was. Man könnte es vielleicht sogar verlängern, deine
Sieben. Könnte man, aber ich rede ja bewusst hier von Albumkultur. Okay. Ne? Und ich kenne zwei, drei, das war mehr Jazz-orientiert, ne? Die frühen Aretha Franklin Sachen. Würde ich erstmal sagen. Aber sie hat ja schon neun. Himmel. Okay. Gut. Jetzt kommen wir zu dem, womit ich wahrscheinlich zumindest dich am meisten überraschen werde, einer Künstler, den man kaum auf dem Schirm hat, wenn man um Albumkünstler aus den 60ern spricht. Und zwar ist das tatsächlich der Scott Walker. Scott Walker kennt man eventuell von den Walker Brothers. Die haben einen Mega-Hit gehabt, ne? The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Das waren übrigens auch keine Brüder, ne? Das sind alles nur Künstlernamen. Und der hat sich dann tatsächlich, die haben dann zwei, drei Jahre richtig gebrannt und haben zwei, drei riesen Single-Erfolge gehabt. Und dann hat er tatsächlich eine Solo-Karriere begonnen und hat in seine ersten Alben hießen Scott 1, 2, 3 und 4. Also sehr andere Künstler, glaube ich, haben das später aber übernommen. Und die sind alle vom Feinsten. Also man muss diese Musik mögen. Die Nummer 5 kann ich dort dazu auch noch nennen. Die Nummer 5 heißt dann nicht 5, sondern die heißt gemeinerweise Till the Band Comes In. Und zwar in dem Zeitraum zwischen 67 und 70. So, Jim, jetzt erstmal, wie kann man diese Musik beschreiben? Wir haben uns eben schon mal drüber unterhalten. Das ist, ich würde mal sagen, Stefan, Jacques Brel, Scott Walker hat Jacques Brel der angloamerikanischen Hörerschaft näher gebracht. Er hat tatsächlich Jacques Brel Songs, als ihn wahrscheinlich in den USA und Co. noch keiner kannte, auf Englisch gesungen. Insofern, für mein Verständnis, ist das alles sehr chansonlastig, zumindest in den ersten 60er Jahren.
Also was mir dazu einfällt, ist, dass es sehr ausgefeilte Songs sind, dass er sehr poetisch ist, dass er also auch auf die Texte großen Wert gelegt hat. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Aber er hat auch immer wieder einen guten pathetischen Schub drin. Das muss man halt mögen.
Du magst kein Pathos, ne? Stichwort U2.
Ja gut, also das brauchen wir nicht diskutieren. Aber nein. Also ich finde es in dem Fall, das ist schon so eine ganz eigene Welt, die er da kreiert mit seinen Songs. Und entweder hat man da Zugang oder es ist einem vielleicht doch zu anstrengend. Aber ich kann das verstehen, wenn man ihn als großen Künstler bezeichnet.
Ja, okay. Maestro, können wir einen Song spielen? Ich glaube, von dem Album Nummer 4 einen Song ausgesucht. Der heißt
The Old Man's Back Again.
The Old Man's Back Again, genau. Bitte okay. mal. Das ist ganz typisch. Danach können wir noch mal kurz reden, wie man diese Musik einsortiert. Dankeschön.
Bin gespannt.
I seen a hand, I seen a vision, it was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land.
Ja, was sagt ihr? Was ist das?
Groß angelegtes Arrangement auf jeden ja. Fall.
Es ist immer alle mit Orchester. Es sind alle
also
mit Orchester.
Wie Jack Brelet ist das nicht so unbedingt nicht? Okay. verbunden. Mhm. Also, wie gesagt,
aber hat es nicht so einen chansonartigen Anmutung?
Du das ja, doch, schon.
Das ist doch aber kein Rock'n'Roll, oder? Das ist auch ganz untypisch für die
aber
Musik.
Aber das ist von der Instrumentation ganz anders, als was Jacques Brel gemacht hat. Ne? So, aber auch, ich kenne Scott Walker nicht. Ne? Okay. So, ich oute mich ja hier. Ja,
aber die Stimme ist ja...
Ja, und wie gesagt, ja. Diese Bass, also mit sehr Instrument, also instrumentell sehr gut gemacht. Ne? Also,
ist auch gut aufgenommen, ist auch toll arrangiert insgesamt. Aber er neigt bei seinem Gesang manchmal dann auch schon ein bisschen viel zu geben. Und dann hauen die noch das ganze Orchester drauf. Das, wie gesagt, das ist pompös, aber das kann auch mal gut kommen, natürlich. Mhm,
genau. Also ich würde das hier als Geheimtipp in diese Episode einbauen. Ich glaube, alle, die danach kommen, sind sehr viel bekannter, aber ich habe alle Alben auch als auf Vinyl, alles ganz toll, neu veröffentlicht auch. Und vielleicht kann man noch über Scott Walker sagen, seine Karriere hat eigentlich in den 70ern abrupt dann gestoppt und er ist dann erst wieder 84, 85 mit einem legendären Album erschienen, Climate of Hunter.
Neues Album. Also,
84, 85 damals galt als schwer hörbar, sehr skurril, war auch kein großer Erfolg, aber es hat einen absoluten Kultstatus. Dann hat er 10 Jahre später nochmal ein Album namens Tilt aufgelegt, auch also sehr schwierig, also da möchtest du lieber unten in den Keller gehen und dich einschließen bei dieser Musik. Und aber
durchaus reizvoll.
Du hast meinen Keller noch nicht gesehen. Doch. Aber es ist tatsächlich ganz spezielle Musik, ein ganz spezieller Sänger und er ist leider Gottes, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr dann gestorben. Also er ist nicht mehr unter uns. Aber wie gesagt, Scott Walker wollte ich nur mal hier mal loswerden. Für mich sehr wichtig.
Er hat bei den Musikkritikern immer eine hohe Reputation gehabt. Also das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, das stimmt. Okay, damit verlassen wir schon die 60er.
Okay.
Also, ich versuche es ja immer kurz und schmerzlos zu machen für dich, Stefan, der du nicht so unbedingt 60er Jahre findest. Wobei es ja 66, 67 ist ein toller Jahrgang, ne?
So sieht's aus.
Okay. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich fange erstmal mit dem an, mit dem, der hier auf diese Liste muss, aber nicht zwingend mein Liebling ist. Und zwar ist das der heute noch allseits beliebt bekannte Elton John. Jim guckt schon ganz entsetzt. Elton John hat einen Lauf auch gehabt mit den Alben Tumbleweed Connection, Madman Across the Water, Hunky Chateau, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player und Goodbye Yellow Brick Road. Man könnte diese Liste wahrscheinlich noch verlängern. Ich habe mir jetzt letzten Monat erlaubt, die Goodbye Yellow Brick Road zu holen als Doppelalbum. Vinyl gilt als sein großes Meisterwerk aus den 70ern. Da ist unter anderem auch der Marilyn Monroe Song Candle in the Wind drauf. Und was soll ich sagen? Elton John ist für mich eher ein Single-Künstler. Der hat ein paar große, großartige Songs geschrieben und ein Best-of. Best-of ist bestimmt sinnvoll, aber ob der so ein überragender Albumkünstler ist, also es sind ein paar, 2, 3, 4, 5 tolle Songs drauf, die ich auch vorher schon kannte, aber dann sind wieder ganz total banale Boogie-Woogie-Rock'n'Roll-Gedönse drauf, die, mit denen ich nichts anfangen kann. Jim, du hast eine Wortmeldung, ja?
Ich wollte dich so bestätigen.
Ach so,
okay. Also, was bei ihm für, also als ich noch jünger war, eher Kind, würde ich mal sagen, da fand ich ihn gut. Und unbestreitbar ist, der ist ja einer der erfolgreichsten Künstler überhaupt, der aus Großbritannien kommt. Hat schon viele Jahre ausgesorgt. Ich habe mich immer gefragt, was jetzt, also später habe ich mich das gefragt, was hat eigentlich seinen Erfolg ausgemacht? Das ist zum einen sicherlich seine Stimme und ein untrügliches Gespür dafür, den Hit der Stunde zu landen offensichtlich. Ja? Und das ist eine Ballade, das ist mal ein Upbeat. Mit den Boogie-Woogie-Einlagen sind wir völlig übereinander, das kann ich gar nicht hören. Aber da waren immer ein paar Perlen dazwischen. Die Alben selber hintereinander weg, das muss man dann für sich beantworten.
Ja, sehr diplomatisch geantwortet. Gut, bei Yellow Brick Road, der Titeltrack, das ist ein genialer Beatles-Song. Ne? Also das ist der beste Beatles-Song der 70er, meiner Ansicht nach. Du weißt, Stefan, guck nicht so eins. Ich muss immer wieder die unterbringen.
Wer sind aber, die Beatles?
Ja, ist klar. Und zwar, wie gesagt, wir reden hier von einem Zeitraum von 70 bis 73, falls ich das nicht gesagt habe. Das sind insgesamt 5 Alben. Okay. Jetzt kommen wir zu jemandem, der sehr viel höher in meinem persönlichen Ranking liegt, obwohl er, das darf ich hier ehrlich sagen, während Corona-Zeiten sich bei mir extrem unsympathisch gemacht hat, durch meiner Ansicht nach ziemlich dämliche Aussagen.
Das 5. fand ich gut.
Nein, und zwar ist das eigentlich der von mir hochverehrte Van Morrison. So, Van Morrison, Jim, ich gucke dich an, darüber haben wir auch schon gesprochen, Astral Weeks.
Ne? Absolutes Meisterwerk.
Moondance, genauso toll. His Band and the Street Choir. Tupelo Honey, St. Dominic's Preview, Hard Nose, The Highway, 68 bis 73. Man kann bestimmt noch weitergehen.
Bestimmt.
Aber das sind alles irre, wahnsinnig tolle, fantastische Alben.
Und bitte nie bei Van Morrison vergessen, die für mich noch wichtigeren Them, also eine der wichtigen Beatbands damals oder Rockbands der Frühzeit. Sehr, sehr, sehr richtungsweisend zu der Zeit und ähnlich wie die Stones damals, eine der absoluten Vorbilder.
Ja, genau.
Aber tatsächlich, die vorigen Geschichten, war ja mal die Frage, wie bewertet man so ein Album wie Astral Weeks zum Beispiel? Mhm. Ist das jetzt eigentlich Folk? Ist das ein Rockalbum? Das taucht immer unter Rock auf. Für mich ist das ein klares Folkalbum. Okay. Aber es ist irgendwo auch was Eigenes. Ja? Also seine Musiksprache und seine Stimme, das ist so sofort zu erkennen.
Die Stimme ist, ich kenne keinen Weißen, der so schwarz klingt wie Van Morrison. Also er hat meiner Ansicht nach er hat gut kopiert, oder? Also
in seiner Art.
Ihre nicht normalerweise, sage ich mal.
Viel Eigenes eingebracht. Ich kannte das, wusste das gar nicht, dass er jetzt coronamäßig da ein bisschen strange unterwegs war.
Zusammen mit Somebody, Eric Clapton.
Oh Gott, okay.
Aber ich glaube, das Thema...
Gut, das wurde doch schon vertreten.
Ja, okay. Ja, leider. Deswegen, er hat auch ein paar Anti-Corona-Songs jetzt rausgebracht und so. Ja, okay. Aber ansonsten, Van Morrison, dass der hier auf dieser Liste steht, ne?
Klar, unbestritten.
Für dich auch?
Ja, klar.
Okay. Dann kommen wir natürlich auch mit 6 Alben zu Neil Young. Neil Young, und zwar 69 bis 75. Ich fange an mit seinem zweiten Album, was ich persönlich ganz toll finde. Everybody Knows This Is Nowhere. Da hat er eigentlich, auch heute klingt das noch sehr knusprig oder sehr dürr produziert. Es klingt taufrisch. Einige sagen schon, das wäre der Anfang Godfather of Grunge, der Grunge-Musik gewesen. Das ist sein erstes. Down by the River ist zum Beispiel auf dem Album, kennt man vielleicht. Ein ganz, ganz irres, tolles Album. Das war noch bevor Crazy Horse, glaube ich, dann richtig entdeckt hat, seine Begleitband. Danach kommt After the Gold Rush, Harvest, steht, glaube ich, fast in jedem Haushalt. Time Fades Away, On the Beach. Und dann haben wir noch Tonight is the Night und dann geht das noch weiter. Aber ich denke, das sind so die Alben, die hat er alle ohne Unterbrechung rausgebracht und die stehen heute noch wie ein Monument. Es gibt viele Alben von ihm, die mir gerade aus den 80ern oder so, ne, da hat er einige Sachen schon verbrochen, ne, die mir nicht gefallen, aber Neil Young gehört auf jeden Fall auf diese Liste. Ja, und der nächste ist auch neben Aretha mit 9 Alben tatsächlich vertreten. Ich hoffe, ihr nickt auch alle heftig mit dem Kopf. Zwischen 73 und 79 erschien Bob Marley.
Ja.
Bob Marley, also du sagst ja, du musst
durchatmen. Also, insbesondere die früheren, aber dann die ganz späten, da war ich ein bisschen zurückhaltend.
Ja, okay, gut. Also
wenn wir sagen mindestens fünf,
dann mindestens ist der fünf, ja, dabei. Ich sag mal kurz, Catch a Fire, Burning, Natty Dread, Rustle Revolution, Rustleman, Vibration, Exodus, Kaya, Babylon by Bass und Survival. Da sind wir im Jahr 79 und dann kam noch sein letztes Album, Uprising, was ich ja auch eigentlich ganz gut finde. Aber Bob Marley ist auch, klingt auch heute noch ganz frisch, modern. Er ist für mich immer noch das Gesicht des Reggae. Also ich habe sonst sehr viele andere Reggae-Sachen nicht gehört. Der nächste ist tatsächlich, ich hoffe, da nicken auch alle, Stevie Wonder. Stevie Wonder mit seinem Lauf von 72 bis 76, Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions, Fulfillingness, First Final and Songs in the Key of Life. Ein irres, geniales Doppelalbum.
Man darf ja auch nie vergessen, wie jung er schon im Business war und schon damals auch Erfolge hatte und wie man als nicht sehender Künstler so viel unterschiedliche Wahnsinn. Sachen hinkriegt, schon erstaunlich.
Wahnsinn, ja. Der nächste ist auch wieder jemand, der offensichtlich ist. Wir haben eben mal über sein letztes Album gesprochen, Black Star, wo wir alle drei nicht genau wissen, was wir davon halten, sagen wir es mal so. Und zwar David Bowie. David Bowie, ich gehe mal kurz durch, wir sind hier von 70 bis 75, man könnte vielleicht sogar die ganzen 70er nehmen. Ne? Okay. Und zwar The Man Who Sold the World, Hunky Dory, was ich persönlich ganz fantastisch finde. Dann haben wir noch Rise and Fall of Ziggy Stardust, ein Album, was ich seit 30 Jahren kenne und ich habe es nie richtig verstanden. Ich fand es extrem britisch und hat mit dem New Wave, den ich damals gehört habe, so Ende der 70er, da habe ich das Album zum ersten Mal kennengelernt. Aber jetzt verstehe ich das perfekt und ich finde es auch ganz toll. Dann kommt noch Alan Insane, Pin-Ups, ein Album mit Coverversionen, aber die ich auch sehr toll finde. Diamond Dogs and Young Americans. Ne? Man könnte vielleicht noch weitergehen. Wir haben eben über die Berlin-Trilogie gesprochen.
Ja. Also David Bowie finde ich, also der hat auch, glaube ich, in den 90er mal die ganze Recht von seinen Platten verkauft und hat fast danach die gleiche Menge an Platten wieder gemacht. Das ist eine großartige Künstler auf jeden Fall und weit vorn auf jeden Fall bei diesem Kreativität.
Ich war immer überrascht, es gibt ja eine tolle Serie mit Ricky Gervais, wo er einen erfolglosen Schauspieler spielt. Mir fällt jetzt dummerweise gerade der Serientitel nicht ein. Ricky Gervais kennt ihr als die Vorlage von
The Office. So ein genialer britischer Komiker.
Und es gibt eine Folge, wo immer, also in jeder Folge spielt irgendein Prominenter mit und in einer Folge spielt David Bowie mit und das ist eine fantastische Folge, wie man sich unbedingt irgendwie organisieren muss, weil da auch der Humor von David Bowie super zum Tragen kommt, der dann so einen absoluten Diss-Song auf diesen Schauspieler macht, weil der sich in den VIP-Bereich da eingeschmuggelt hat. Super lustig.
Und der Ricky Gervais ist ein riesen Bowie-Fan gewesen.
Genau. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, man ist immer völlig überrascht, was der für eine tiefe Stimme hatte. Weil der sehr oft höher singt, aber der hatte wirklich eine fette Baritonstimme, würde ich mal sagen. Und das habe ich nie so auf dem Schirm gehabt, dieses zerbrechliche Männchen. Wenn man den so gesehen hat früher, dann auch seine Zeit mit Iggy Pop ist bestimmt berichtenswert. Ne? Also.
Dazu muss ich sagen, ich bin kein Fan von David Bowie. Also ich respektiere ihn, ich finde viele Sachen sehr spannend, aber keins seiner Alben würden mit mir auf eine einsame Insel kommen. Also ich finde, es gibt sowas, wo ich das wertschätze und wo ich sage, finde ich toll, Pink Floyd zum Beispiel auch. Dark Side of the Moon spricht mich an, aber Fan bin ich nicht. Also ich weiß nicht, kennt ihr diese Unterscheidung, dass man Sachen klar toll findet und sagt, so aber so Herzblut oder so? Alles klar, okay. Ja, jetzt komme ich nämlich zum Thema Fan. Jemand, den ich liebe, aber sie hat bisher noch nie geantwortet auf meine Mails. Und zwar ist das Joni Mitchell. Joni Mitchell habe ich relativ spät erst entdeckt. Ich halte diese Frau für überragend wichtig, gerade auch für die 70er. Wir reden hier vom Zeitraum 71 bis 76 und ich fange natürlich an mit Blue. Finde ich ein sensationelles, aber Blue ist ein Inselalbum für mich. For the Roses, Kurt and Spark, übrigens ihr erfolgreichstes Album. Hissing of Summer Lawns, Hey Jara, finde ich auch ganz toll, sehr experimentell. Eventuell kann man noch Mingus draufnehmen, aber das ist schon ein bisschen schwierig und auch nicht so kommerziell. Das letzte kreative musikalische Arbeit, die Mingus gemacht hat vor seinem Tod, der übrigens auch banal tot, glaube ich, an Krebs mit in meinem Alter war, der als er da gestorben ist, also sehr jung. Joni Mitchell, was sagt ihr dazu, Joni Mitchell?
Ja, ja. Eindeutig finde ich auch. Ja. Ne? Die späteren Alben dann bitte nicht, also Doggy Dog, ich habe Angst, aber ja. diese besagten ja. Titel definitiv. Ja. Und es ist ja auch ganz erstaunlich, egal in welche Listen du schaust. Ich fand das toll, neulich bei der Listenbesprechung, dass es eigentlich, wenn man jetzt mal sagt, 500 Titel bei Rolling Stone oder Melody Maker oder sonst wem, dann finde ich das gut, wenn man das auflistet, weil es für denjenigen, der sich für Musik interessiert, vielleicht neue Inspiration geben kann und man sich das holt. Aber das zu ranken, ist natürlich völlig sinnlos. Da bin ich wiederum auch völlig bei Stefan. Aber eine Liste aufzustellen als eine... als ein Impulsgeber, um sich bestimmte Sachen mal vielleicht nach und nach mal zu erschließen, finde ich wichtig oder sinnvoll, darauf stehe ich. Die Sachen zu ranken ist sehr schwierig aus den Gründen, die damals in der Sendung schon berichtet wurden. Du kriegst da keinen richtigen Zug rein, weil du bist, das wird immer irgendwie ungerecht sein. Du kannst das nicht gegeneinander vergleichen. Du kannst, entweder machst du 500 oder 1000 Alben und dann kannst du da mal schön was reinschaufeln. Du kannst natürlich auch ein paar unbekanntere Sachen dann reinschaufeln. Du musst nicht nur mir geht es ja auch nicht um die kommerziellen Erfolge der einzelnen Produktionen, sondern nur, wie sie mich ansprechen. Und das kann also völlig unbekannt und unerfolgreich sein. Es muss ja nur mich irgendwie kicken.
Ja, genau. Ja, jedenfalls vielen Dank für die Querverbindung zu einer unserer Sendungen. Und zwar ging das um die vom Rolling Stone, die berühmt-berüchtigte Liste 500 besten Alben der Rockmusik.
Meine Frau sieht es genauso wie du übrigens.
Ach, wirklich? Okay, hallo Marte. Ja, jetzt müssen wir langsam mal wieder ein bisschen Musik spielen, oder? Und zwar der, zumindest wie ich es eben schon, glaube ich, festgestellt habe, von Jim und mir hochverehrte Randy Newman. Randy Newman, einer der großen Singer-Songwriter aus den 70ern, 80ern vielleicht auch noch, da ist er aber mehr bekannt durch seine Soundtracks geworden, Toy Story und so. Aber in den 70ern hat er auch einen Lauf gehabt von wahnsinnig tollen Alben. Ich fange mal an mit Sail Away, Good Old Boys, Little Criminals, Born Again and Trouble in Paradise, das ist dann schon in den 80ern erschienen. You Can Leave Your Head On, glaube ich, war einer seiner größten Hits, der dann das dann später als Cover von, wie heißt er nochmal, bekannt geworden ist, You Can Leave Your Head On von
Joe Cocker.
Genau. Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob es sein kommerziell erfolgreichster Song war, aber sicherlich sein bekanntester, I Love L.A. 86, irgendwann auch bei dieser olympischen Geschichte in Los Angeles. Ja. Dann komischerweise die Stadthymne, obwohl der einen sehr zynischen Text hat.
Ja, verrückt.
Sehr lustig.
Ja, genau. Der, Short People, glaube ich, ist auch ähnlich noch bekannt. Sehr catchy Song, in dem er sich über... Ja, ich weiß es nicht. Man weiß bei ihm nie, also eigentlich darf man ihn nie so nehmen, wie er auf dem Blatt Papier steht. Der ist eigentlich nur oft sehr sarkastisch und ironisch und da muss man genau hinhören. Aber er ist auch nicht der größte Sänger von dem Herrn, aber er ist toll.
Unverwechselbare Stimme.
Ja.
Titelsong auch für Monk, die Fernsehserie. Ja. Man hört nach 3 Sekunden, dass das Randy Newman ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sein Onkel war auch sehr bekannt. Ne? Der hat auch schon Soundtracks gemacht. Aber egal, das führt zu weit. Aber
Stück hast du möchten,
ja, genau. Ich habe dir ja was versprochen. Und zwar der Titeltrack von dem Album Sail Away. Und der heißt Sail Away.
In America, you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail away. Sail away.
Für den Hart jetzt zu unterbrechen.
Ja.
Echt. Großartig.
Ganz großartig, vor allen Dingen, weil es nochmal zeigt, er kann auch hervorragende, tolle Melodien schreiben.
Und ich finde, die Stimme höre ich total gern.
Ja,
ich
auch.
Ja. Randy Newman
war nicht so, also ich kenne das von dir, ja, okay. So, aber auch sonst war ich nicht so vertraut, muss ich sagen.
Randy Newman ist also Singer-Songwriter, ganz, ganz groß. Und ich bin froh, dass er eure Zustimmung findet.
I'm proud to be American, hat er gesungen. Ja, ja, ja. Und man weiß, wie man es verstehen
kann. Ja, genau. Bei ihm muss man immer aufpassen. Aber gut so. Ja, dann der Nächste. Wir haben eben gesprochen über, wie soll ich das formulieren, Pflicht und Kür. Also ich bin kein Fan, aber er ist ohne Zweifel wichtig. Und zwar ist das Bruce Springsteen. Ja, Bruce Springsteen, auch jemand, der mich nie großartig berührt hat, aber du kommst im Jahr 1984 an dem Born in the USA, der übrigens auch einen sehr scharfen Blick auf die USA wirft, aber trotzdem fast es zur Nationalhymne geschafft hätte. Ne? Ich glaube, Ronald Reagan oder so hat den da mal gespielt und Bruce Springsteen war ziemlich entsetzt.
Ne?
Und zwar Bruce Springsteen mit die ersten zwei Alben finde ich schon ganz toll. Also wer die irgendwie hat oder die kaufen kann, unbedingt tun, da sind ein paar tolle Sachen drauf. Aber deswegen wird er heute nicht geliebt, sondern wir fangen an mit seinem, ich denke, Klassiker Born to Run. Ne? Auch der Titeltrack ist sehr bekannt. Musst du einen Schluck Wasser trinken, Jim?
Naja, ich bin bei den Alben, also ein sehr sympathischer Künstler im Übrigen, aber das, was mich am meisten gekickt hat, waren die 74er Live-Aufnahmen, die es gibt, weil da noch richtig Rock'n'Roll am Start ist.
Wahrscheinlich von den ersten beiden
Alben. Und sein letztes Album, der hat ja vor gar nicht so lange Zeit ein letztes Album veröffentlicht, der auch in der Tat, wir sagen, war nicht der einzige Album von Bruce Springsteen, den ich gut finde. Aber also wirklich sehr gutes Album geworden.
Ich darf kurz weiterführen, also Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River, auch ein Doppelalbum. Dann, da könnte man sich drüber streiten, ich muss hier unbedingt die 5 voll bekommen. Nebraska. Kennt ihr die Story von du nix, Jim. Nebraska ist ein ganz spezielles Album, was er eigentlich solo nur mit einer Tonbandmaschine aufgenommen hat.
Ja,
die Band ist nicht. Aber es gibt viele, die das Album heiß verehren, die das ganz toll finden. Und dann kommt natürlich noch Born in the USA. Und damit hätten wir 5 voll. Und zwar zwischen 75 und 84.
Ja. Interessant auch dann die öffentliche Rezeption von Born in the USA. Für manche dann so ein Selbstverständnis. Amerikanische Nationalhymne. Ich glaube, er hat es ein bisschen anders gemeint.
Ja, genau.
Ja,
ganz recht, ja. Ich bin bald durch. Wir sind mit den 70ern jetzt durch und wir kommen zu den 80ern. Und bei den 80ern gibt es einen ganz großen, wichtigen Künstler. Nein, es ist nicht Michael Jackson, sondern meiner Ansicht nach noch viel großartiger und fantastischer, der es tatsächlich geschafft hat, 5 Alben rauszuhauen, die alle heute noch Meisterwerke sind. Ich hoffe, ihr nickt alle, und zwar ist das Prince. Prince, wir fangen an mit dem immer noch sensationellen 1999, und dann haben wir Purple Rain, dann haben wir Around the World in a Day, Parade, und Sign of the Times. Stefan, findet das dann?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Prince, ich bin ein großer Fan. Ja? Also für mich keine Frage.
Also zu Sign of the Times, ich habe das auch damals bewusst meiner Doppelalbum-Folge weggelassen, weil ich das Songmaterial im Ganzen mich nicht überzeugt. Aber Jim, du findest das Album ganz gut?
Ich finde das gut. Eins meiner Lieblingsstücke von ihm, The Cross, ist da drauf. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist, also es hat jetzt nicht diese super eingängigen Dinger. Es ist aber nicht so totproduziert wie andere Sachen von ihm. Das heißt nicht, dass das Album dann schlecht war, aber ich habe mich immer gewundert, warum der wirklich alles in Grund und Boden produziert hat, anstatt es ein bisschen luftiger zu machen. Das ist doch sehr, sehr, ja, Synthi-umlagert, sage ich mal, was er da für Sounds kreiert hat. Da konnte man ja froh sein, wenn man überhaupt mal eine schöne jangling Gitarre gehört hat. Aber vom Songwriting her, wo er ja auch eine Menge Hits für andere Künstler geschrieben hat, von Sinead O'Connor bis, was weiß ich,
Bengals
zum Beispiel, ist das natürlich einer der Künstler gewesen, die erstens sehr gut und multi-instrumental unterwegs waren. Der konnte ja, was weiß ich, alles spielen. Und er hat wirklich einen so eigenen Sound kreiert, dass du ihn auch immer sofort erkennen
musst. Genau. Also ich glaube, ich bin ein großer Instrumentliebhaber und Prince hat wirklich ein Talent gehabt in der Entwicklung der Musikinstrument, dann das Instrument rauszupicken und daraus den Sound und die Songs dazu zu machen. Für mich ein großartiger Künstler auch. Also
Wenn wir ganz ehrlich sind, alles, was danach kommt, die 90er und auch die Nullerjahre bis hin zu seinem Tod, da bleibt nicht so, du kennen wir erstens wahrscheinlich kaum. Ne? Wir haben jetzt auf unserem YouTube-Kanal mal etwas gemacht über sein Album vom letzten Jahr, das ist Welcome to America heißt das, das war 10 Jahre lang, lag das in den Archiven. Mir hat das sehr gut gefallen, aber er bleibt auch mit diesen 5 Alben, die wir eben genannt haben, unsterblich. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, alles klar. Ja. Mhm.
Ja. Und ich muss gestehen, ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Er hat ja dann diese Platten gemacht, die er qua Plattenvertrag noch machen musste, als er sich dann Symbol nannte. Mhm. Und habe auch den Kontakt dann dazu verloren, weil immer wenn ich reingehört habe in Stücke, dann war es schwierig. Ich habe aber eine Prince-Doku gesehen, die auch spätere Songs auf einmal nochmal wiedergebracht hat, die ich alle nicht kannte, die gar nicht verkehrt waren. Also da muss man sich dann auch einfach reinhören. Ja. Aber die Meisterwerke womöglich, die du genannt hast.
Mhm. Ich möchte natürlich, da der Künstler so großartig ist, seinen Titel spielen. Und zwar von seinem, glaube ich, sogar meinem Lieblingsalbum von Prince, Parade. Und das Stück heißt New Position. Welche Position er damit gemeint haben könnte, weiß ich natürlich nicht.
Was für ein
nicht.
Neubau. Okay, ja. Okay, wir hören rein.
Ja. Das nicht irre? Das ist ja, ich glaube, das ist das Album, wo auch Kiss drauf ist, ne? A Parade. Und das ist so, so spartanisch, eckig produziert. Das könnte ja fast schon irgendwie ein Independent-Track sein. Ne? Und das von dem damals oder einem der größten Künstler der 80er, sowas Experimentelles. Und das funzt ja auch. Ne? Es ist funky, es ist sexy. Ich habe eben nochmal beim Durchhören der Platte gedacht, der muss unbedingt in die Sendung kommen. Also, toller Titel, oder?
Man fragt sich immer, wie lange er an so einem Track gesessen hat, weil wenn man sich die einzelnen Tonspuren da anhört, dann glaube ich, war das ein bisschen mehr als bei anderen.
Ja,
klar. Ja, wunderbar. Jetzt kommen wir auch zu einem meiner Herzblut-Singer-Songwriter, den hätte man auch in den 70ern verorten können. Und zwar ist das der von uns, denke ich mal, allen heißgeliebte Tom Waits.
Ja.
Tom Waits gehört auch in dieser Liste. Tom Waits ist mit 5 Alben hier vertreten. Da musste ich ein bisschen fummeln, um zu gucken, wie ich die 5 zusammenkriege. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich wollte unbedingt Swordfish, Trombones, Rain Dogs und Frank's Wild Years einbringen. 3 geniale Alben der 80er. Ganz fantastisch. Wo sind die 2 anderen? Die sind Heart Attack and Wine. 1980 erschien und Blue Valentine, meiner Ansicht nach das beste Album von ihm vor seiner experimentellen Phase. Blue Valentine sind auch ganz tolle Songs drauf. Also Tom Waits, heiß und innig geliebt. Was danach in den 90ern und Nullerjahren und so passiert ist, The Mule und Co. und wie sie alle heißen, ja, aber er ist eigentlich über das, was er in seiner Trilogie da mit Abschluss Frank Wild Years gemacht hat, hat er dann nach meiner Ansicht nach nicht mehr übertroffen. Also er ist nie einen Schritt darüber hinaus oder nie mehr besser gewesen als das. Da ich trotzdem ja immer gerne mit meinem Songauswahl etwas überraschen möchte, habe ich einen Titel ausgesucht aus dem Album 1980, meiner Ansicht nach das Übergangsalbum, und zwar Heart Attack and Wine, und zwar den Titeltrack, der wunderbar noch ein bisschen den alten Tom Waits, aber auch schon den neuen Tom Waits ineinander vereint. Bitteschön. Thank you.
yourself a heart attack tonight. Talk to Lord, you beg a man thief.
Ja.
Einzigartig.
Was meint ihr, ja?
Natürlich. Er sollte es angeblich von den Hopeless Cases geklaut haben.
Ich habe auch so gewisse Anklänge gerade gehört.
Ja, Hopeless Cases ist eine Band, zu der wir eine ganz spezielle Verbindung haben. Das machen wir mal in einer anderen Folge.
Genau, aus Südargentinien.
Ja, genau. Ja, und jetzt komme ich auch zu meiner letzten Künstlerin. Und zwar ist das... auch jemand, der meiner Ansicht nach es geschafft hat, 5 Alben rauszubringen, die für sich stehen. Alles auch Kritikerlieblinge. Und zwar ist das Fiona Apple. Singer-Songwriterin der 90er. Sie hat tatsächlich, es gibt sie heute noch. Jedes ihrer Album wird hoch gefeiert, aber sie lässt sich sehr lange Zeit. Und zwar die 5 Alben, das sind auch bisher alle Alben von ihr. Mehr hat sie nicht gemacht im Zeitraum zwischen 96 und 2020. Ja, also 24 Jahre. Und zwar ist das Tidal, When the Pawn Hits the Conflicts und sie hat immer furchtbar lange Albumtitel. Dann Extraordinary Machine und The Idler Wheel is Wider Than bla 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 und Fetch the Bolt Cutters, das ist ihr aktuelles Album. Ist vielleicht eher unbekannt, ich weiß nicht, Fiona Apple, ob die für euch ein Begriff ist.
Mehr nicht so, nee.
Nein, ich habe sie stellvertretend für die
vielen... Ich bin kein Experte, würde ich sagen.
Für die vielen tollen Singer-Songwriterinnen, also gerade innen, also Frauen auch, der letzten 20, 30 Jahre hier auf die Liste genommen, weil sie wirklich durchgehend, auch wenn sie sich, wie gesagt, lange Zeit lässt, tolle Alben hervorgebracht hat. Und da möchte ich gerne auch stellvertretend einen Titel für spielen. Ich glaube, das ist sogar von ihrem allerersten Album. Und der Titel heißt, Stefan, kannst du nochmal
gucken? To Your Love.
Ja, genau, To Your Love. Ganz toll. Here's another speech you wish I'd swallow. Another cue for you to fold your ears. Another train of thought too hard to follow. Chugging along till the song belongs to the shifting of gears. Please forgive me for my distance. Plain as evident in my existence. Please forgive me for my distance. Shame is manifest in my resistance to your Na, und?
Jo, überraschend gut.
Ja.
Tolle Stimme. Das gefällt mir sehr
ja, gut. Ja, also die Frau ist wirklich.
Also ich muss feststellen, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Dankeschön. Guck mal, hast du was gelernt?
Hast du was gelernt?
Ja, jetzt bin ich auch. Wir haben noch eine Wortmeldung hier.
Also ich wollte eine Ergänzung zu Tom Waits sagen. Mhm, die allererste Platte von ihm. Da gibt es einen Song, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Martha heißt der, ist eine Piano-Ballade, wo er auch sehr unkrächzig singt. Ganz tolles Stück. Bitte mal sich irgendwo in den einschlägigen Quellen das mal zu Gemüte führen.
Okay, danke. Ja, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Da kommt jetzt kein Titel mehr. Da möchte ich nur mal kurz ein paar Leute erwähnen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie es mal schaffen, 5 Alben hintereinander rauszubringen, die genial sind. Feist, von mir hochverehrt. Laura Marling, hochverehrt. Riley Walker, hochverehrt. Sophie Hunger, hochverehrt, eine Schweizerin. James Blake könnte auch es schaffen, 5 geniale Alben. Safdien Stevens, ich glaube, der macht jedes halbe Jahr ein Album. Und Bon Iver. Ne, Bon Iver, glaube ich, auch zumindest seine ersten beiden Alben sind schon mal ganz hervorragend. Ja, und wer hat es nicht auf diese Liste geschafft? Habe ich lange überlegt, aber sie haben für mich die 5 nicht erfüllt. Das ist Billy Joel. Der hat in den 70ern gute, ne, aber 52nd Street und The Stranger kann man, aber alle anderen Alben sind okay. Peter Gabriel hat eigentlich seit So nichts Ordentliches mehr auf die Reihe gebracht und das, also ich bin da auch nicht auf 5 gekommen. Paul Simon war auch am Kämpfen, aber Paul Simon hat es nie geschafft, auch in den 70ern 5 ordentliche Alben Und Graceland kann man so oder so sehen, sage ich mal. Nick Drake finde ich ganz toll, Singer-Songwriter, aber der ist leider Gottes nach 3 Alben hat er Selbstmord begangen. Sonst wäre er ein toller Kandidat gewesen. Kate Bush, die ja im Moment wieder stark gehypt wird durch eine bestimmte Fernsehserie, auch leider Gottes nicht in der Hounds of Love, ein geniales Album, vielleicht auch ein großes 80er-Jahre-Album, aber 5 Alben hat die Dame, die liebe Kate, nicht geschafft. Björk hätte ich auch gerne auf die Liste genommen, Björk, ne, aus den 90ern, aber da sah ich auch keine 5 geniale.
Ich glaube, es gibt kein Album von ihr, den ich finde, die alle.
Dann mach bitte deine eigene Sendung.
Also ich finde die alle großartig.
Und dann habe ich noch 2 Namen. Ich denke, bei einem wirst du heftig nicken, Stefan. Das eine ist Elliot Smith, der leider Gottes auch selbst schon begangen hat. Aber der hat auch nur, glaube ich, 2 Alben, die Weltklasse sind, finde ich. Aber deswegen kommt er nicht drauf. Aber ich habe an ihn gedacht. Und der letzte, wirst du wahrscheinlich heftig mit dem Kopf schütteln, warum ich den nicht auf die Liste genommen habe. Das ist Beck.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er den nicht genommen?
Er hat super Alben, aber durchweg diesen Lauf, das war ja mein roter Faden, okay. Der 5 Alben hintereinander habe ich bei ihm nicht gesehen. Was sagst du dazu, Jim? Für dich nicht von Interesse?
Nö.
Okay, gut. Ja, alles klar. Wunderbar. Ja, dann haben wir noch eine Auffälligkeit der Woche.
Entschuldigung, eine Ergänzung gerne. Bitte zu Beck. Er hat immerhin eine sehr gute Coverversion von einem 80er-Jahre-Stück gemacht, von den Corgis. Was auch in dem Film dann
in dem lief. Film, der gieß mein nicht.
Ganz genau. Und das ist eine Hammer-Version, muss man sagen. Das ist mindestens so gut wie das Original.
Okay.
Also das Original ist jetzt so kompliziert vom Titel, ich versuche es jetzt mal nicht zu sprechen.
Aber das ist ein super...
Somebody's gotta learn sometimes
oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, das ist der letzte Titel von dem Film. Ich glaube, so hör den Film auf mit diesem wunderschönen Film.
Genau. Und das ist wunderbar. Ja. Und natürlich, okay, sein erster Hit. Und dann... verließen sie ihn.
Also genau, also Beck für mich, großartiger Musiker. Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht dabei ist, aber okay, muss jeder, das ist ja deine Sendung gewesen. Vielen Dank, Raoul, für diese...
Vielen Dank.
Ja, für diese Zusammenstellung.
Gerne, war ein bisschen lang, tolle aber Tipps. Ich hoffe, es ist okay.
Naja. Manche Menschen ist lang. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ich wollte jetzt nicht noch ergänzen...
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.